Das ist eigentlich außerhalb meiner normalen Predigtweise gepredigt wird. Weil normalerweise nehme ich dann eine Bibelstelle oder einen Abschnitt und wir arbeiten das durch. Aber das Thema, das mir jetzt die letzten Wochen und Monate eigentlich wirklich bewegt, ist: Wer bin ich als Christ? Wer bin ich jetzt überhaupt? Und warum ist es, dass wir als Christen immer wieder versagen? Wir wollen so gern Sachen machen und wir tun es nicht. Wir wissen, ja, meine Beziehung zu Gott ist mir so wichtig, aber der große Schwierigkeit für Christen ist eigentlich, dass die meisten Christen oder Ungläubige sagen dann, ja, alle Christen sind so scheinheilig. Die gehen schon in den Gottesdienst, die machen das und dies und jenes, aber unter der Woche leben sie so oder so oder so. Warum ist das überhaupt? Warum ist es, dass wir als Christen da nicht einfach ein Leben wirklich Gott geweiht leben können oder dürfen und sagen, ja, ich möchte Gott mit meinem ganzen Herzen dienen und leben und so mein Leben gestalten und dann versage ich immer wieder? Warum ist das überhaupt? Und das Interessante ist, wenn ich dann Gottes Wort von Anfang bis Ende dann durchgelesen habe, um da jetzt hier diese Frage zu beantworten, ist es eigentlich immer das Gleiche. Von Alt Testament durch das Neue Testament, durch die Bibel ist die Antwort immer gleich. Und dann habe ich natürlich auch zu Hause ganz viele Bücher, die habe ich dann auch nachgeschlagen und all diese Bücher sagen eigentlich immer genau das Gleiche. Aber wer bin ich überhaupt? Warum ist es, dass wir als Christen, wir wissen, wie wir leben sollen, aber wir tun es nicht? Wie wir in der Bibellesung heute Morgen auch gelesen haben, sogar der Paulus in Römer 7, der hat es beschrieben, dieser innerliche Kampf von, ja, ich will gern das tun, was ich weiß zu tun ist, aber ich tue es nicht. Und das, was ich hasse, das tue ich. Und dieser innerliche Kampf, woher kommt dieses und warum ist es, dass wir das machen? Und das ist dann eigentlich, was wir heute Morgen betrachten möchten und dann auch eine Lösung. Eine Antwort auf diese Frage werden wir dann auch kurz mal betrachten, weil das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir nicht einfach dieses Problem mal anschauen und sagen, von, ja, ein Problem haben wir. Weil das hilft eigentlich überhaupt nicht. Aber ich möchte auch dann in den Schlussfolgerungen kommen, wie schaffen wir es dann als Christen, dass wir nicht scheinheilig sind. So, ich habe einige Folien habe ich vorbereitet, weil wir gehen ein bisschen hin und her durch die Bibel. Ich habe versucht, das auch in der richtigen Reihenfolge zu machen, dass wir es dann auch nachschlagen können. Aber ich habe es auch für die Jugendgruppe gemacht. Ich habe denen mein Manuskript dann auf Englisch kurz zusammengefasst und nur die Bibelstelle hingeschrieben, damit sie dann auch auf dem Folie dann mitfolgen können, wo wir genau sind auf dem Zettel. So, das ist jetzt zweiseitig, eine für euch, aber auch für denen auf Englisch. So, I have the slides to help you guys know where we're at in the outline that I gave you guys. So you know where we're at in the sermon. So, okay. Und das Problem, das wir als Menschen eigentlich überhaupt haben, ist, dass wir uns gerne vergleichen miteinander. Wir vergleichen uns immer in der Arbeit. Dass wenn wir da eine neue Arbeitsstelle haben, dann macht jemand das vor. So wird diese Arbeit gemacht. Und dann mache ich das genau nach. Und wenn er besser und schneller ist als ich, dann schaue ich immer auf diese Person und sage, ja, so möchte ich es auch machen. Genauso wie ihm. Oder wir machen das jetzt auch auf, ja, manchmal banale Sache. Ich sehe gerne nach Daniel Arnold. Diese letzte Woche in der Schule, da haben wir ein Kinderlied gesungen. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Kennen wir alle. Okay, aber für die Grundschulkinder war das jetzt ganz, ganz toll. Hey, wir werden jetzt das englische Lied lernen. Ich weiß nicht wie, weil ich kenne das Lied schon, seit ich im Windeln war, kenne ich dieses Lied. Aber irgendwie habe ich dieses Lied total schief gesungen. Und die jungen Leute, die stehen dann da vorne neben mir und die schauen mich alle an. So geht's nicht. Und die zwei Betreuer, die sitzen dann ganz hinter und die versuchen da von hinter ganz laut das Lied richtig zu singen. Aber mein Problem ist, wenn ich singe, dann bleibe ich einfach dabei. Ob es richtig ist oder nicht, ich singe einfach durch. Und der Dwight, der stand da ganz hinter und der hat dann versucht, das richtig laut zu machen und ich habe es nicht gehört und ich habe einfach weitergesungen und alle Kinder, die waren total verwirrt und da gibt es doch noch ein paar extra Sätze dazu. Und dann denke ich immer, ja, der Daniel, der kann so schön singen. Und der kann, also es ist wirklich von, oh, hätte ich so, auch so eine Stimme, der so richtig schön singen kann. Dann waren wir in München am Mittwochabend in der Bibelstunde. Und da haben wir das Lied, sein Name ist so wunderschön, wunderbar gesungen. Und da habe ich dann das zweite Wiederholung nicht gesehen. Und ich habe dann einfach das Refrain einfach durchgesungen, weil die Leute aus München, die haben das Lied nicht richtig gekannt. Und dann war ich dann da, dem nicht der zweite Wiederholung, einfach durchgesungen. Und die jungen Leute, die saßen nochmal wieder da und so, so geht es überhaupt nicht. Was macht Mark da? Und Mrs. Boswick, die Frau, die saß dann da, die hat ein Klavier gespielt und es ging immer wieder langsamer. Und sie wusste auch nicht genau, was macht der Mark jetzt? Und da habe ich wieder gedacht, ach, der Daniel, der hat so eine schöne Stimme, der kann, der schafft das. Und wir haben alle in unserem Leben so, solche Vorbilder, wo wir auf wir schauen und denken, wäre ich genauso wie diese Person in diesem Bereich. Und sogar Paulus macht das. Weil Paulus in Philippa, der schreibt dann auch in Philippa 4, die Folie an. Ach, der ist nicht angeschaltet. Okay, auf Computer 1. Tada! So. Okay, dem habe ich noch nichts. Philippa 4 schreibt Paulus, in Philippa 4, Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. In Philippa 4, Vers 9 sagt Paulus dann auch zu dem Philippa, hey Leute, pass auf, was ihr in mir gesehen habt, das tut. Das, was richtig ist, das tut. Was ihr nicht richtig gehört habt, gesehen habt, macht das bitte nicht nach. Aber sogar in das geistliche Leben, da können wir andere anschauen und sagen, ach, wäre ich genauso wie diese Person. Vorbilder sind gut, aber Vorbilder ziehen auch uns herunter. Man sieht das eigentlich in allen Medien. Wir wollen alle so aussehen wie Schauspielern und Schauspielerinnen und wir schauen alle diese Zeitschriften an und sagen, ja, das ist das perfekte Körper, dann muss ich auch so sein. Oder ich möchte auch genau so singen wie Daniel. Und nee, Gott hat mir so befähigt und so gemacht, wie ich bin und ich muss mir dann besser trainieren. Aber wir schauen uns immer wieder an und denken, ja, so wollen wir sein. Aber dann müssen wir das Gute nachmachen, das Schlechte müssen wir lassen. So, was sollen wir dann tun? Naja, der Johannes der Täufer, der schreibt dann oder sagt dann auch in Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen. Da kommt dann die Frage an Johannes der Täufer, sagt, ja, was machst du jetzt? Der Jesus, der nimmt jetzt all deine Leute weg, deine Nachfolger, die hast du jetzt nicht mehr. Was sagst du jetzt dazu? Und dann sagt Johannes der Täufer, ja, der Jesus, der muss wachsen. Ich muss abnehmen. Meinen Dienst, der kommt zu Ende. Aber der Jesus, der ist derjenige, der mir nachfolgen soll. Das ist alles in Ordnung. Weil ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Aber das Problem ist, dass wir schnell abgelenkt werden. Wir werden so schnell dann wieder abgelenkt. Und das haben wir diese Woche dann auch mit dem Jugendlichen immer wieder da ausgebildet. Da war dann ein Wort, womit wir das dann auch immer wieder gesagt haben. Weil mit Jugendlichen arbeiten, da geht es dann, ziehen wir alle in den richtigen Zaun und dann plötzlich drehen wir alle um und sind wir auf ein anderes Thema. Und da haben wir diese letzte Woche, da gibt es anscheinend einen Film irgendwo, wo es dann ein Eichhörnchen da war. Und wenn dieses Eichhörnchen dann vorbeigelaufen ist, dann sind all die Hunde dann umgedreht und sind auf dem Eichhörnchen aufgeschaut und die wollten alle den Eichhörnchen hinterherlaufen. Ich weiß, keine Ahnung, das wussten sie und das war dann Squirrel. Und sofort ist das dann, the squirrels auf Englisch, Eichhörnchen. Und so dann, wenn wir das dann gesagt haben, dann wussten alle jungen Leute, ja, wir sind jetzt nicht mehr in die gleiche Richtung, wir sind alle überall hingegangen, weil wir sind dem Eichhörnchen hinterhergegangen. Und so geht es eigentlich in unser Leben auch. Auf der Arbeit sind wir jetzt fleißig dabei und dann geht es dem, boing, wir haben ein E-Mail. Sofort klicken, das wollen wir ja mal anschauen und wir sind abgelenkt von, was wir dann gemacht haben. Wir sind zu Hause, beim Kinder, wenn man richtig schnell abgelenkt, man kocht da und dann plötzlich schreit da sein Kind. Man ist abgelenkt vom Kochen, geht weg, kommt zurück und das Wasser ist übergelaufen. aus dem Kochtopf. Man wird einfach abgelenkt, ob es gut oder schlecht ist. Man wird so schnell abgelenkt. Und im christlichen Leben geht es eigentlich genauso. Wir werden immer wieder abgelenkt. Wir wissen, was wir tun sollen. Wir hören am Sonntag ein gutes Predigt und sagen, ja, das möchte ich jetzt diese Woche jetzt wirklich in mein Leben einbringen. Und dann fahren wir heim und wir haben es vergessen. Weil der kommt dann Montag. Und der Arbeit und Freunde und Familie und all diese anderen Sachen werden dann abgelenkt von was Gott uns haben möchte. Gott möchte eigentlich, dass wir unsere Identität in ihm finden. Dass unseres alles in Christus ist. Dass er zunimmt und ich abnehme. Dass meine Prioritäten in meinem Leben dann immer wieder weniger werden, minder bedeutend sind. Dass meine Priorität dann auch immer wieder auf Gott fixiert ist. Und diese Welt verführt uns. Diese Welt beeinflusst unsere Denken. Und wir werden von dieser Welt immer wieder abgelenkt. Von was wir haben wollen, was wir tun sollen. Dann werden wir abgelenkt. Aber in Christus sind wir befreit von dieses Denkweisen. Von den Prioritäten von dieser Welt sind wir eigentlich befreit worden. Aber trotzdem gehen wir immer wieder zurück. Vielleicht denkst du, naja, so schlimm ist es nichts, ein Freund dieser Welt zu sein. Zu denken von, ach, das schaffe ich schon, ein Leben aus Christ zu führen und diese Welt hat keinen Einfluss auf mich. Ich kann das. Und das Problem ist, wir können das nicht. Und wenn ich auf einen Tisch stehen würde, ich habe jetzt heute Morgen hier keinen Tisch, andererseits würde ich das machen, aber ich hab, wenn ich da auf einen Tisch stehen würde und da sitzt jemand da vor dem Tisch oder an dem Tisch, was ist einfacher? Dass ich den Person aus dem Stuhl herausziehe und auf den Tisch stelle? Oder dass er mich von dem Tisch herunterzieht? Was ist einfacher? Herunterziehen. Und als Christ denken wir anders, sind wir anders. Und so oft denken wir, ach, den Welt, den nehme ich einfach bei der Hand und den ziehe ich einfach hoch. Aber es geht eigentlich nicht. Und das Moment, dass wir dann Freunde mit der Welt werden und wir ziehen dann probieren dann diese Welt dann hochzuziehen, werden wir heruntergezogen. Wir müssen eigentlich jeden Tag die Entscheidung treffen, eigentlich jede Stunde die Entscheidung treffen. Wer ist Jesus heute? Wer ist Jesus in mir? Wer ist Jesus in dieser Stunde? In meiner Arbeit, egal wo wir sind, ist die Frage, wer ist Jesus? Und wenn wir die Bibel dann betrachten, sehen wir eigentlich, dass es das Problem durch die ganze Bibel war. Das Volk Israel, wenn wir da mal anfangen würden, die kommen dann aus Ägypten hinaus, die gehen dann in eine Wüstenwanderung und die kommen dann zum Berg Gottes. Und sie begegnen jetzt Gott und was macht das Volk Israel? Machen Götzendienst. Die machen da ein Stier aus Gold und die beten jetzt diesem Stier an. Die sind da vor der Berg Gottes. Die treiben da Gottesdienst. Die haben gesagt, na, der Gott, der ist zu streng. Das schaffen wir nicht. Das können wir überhaupt nicht. Und wir tun das. Dann gehen sie endlich mal ins verheißene Land hinein und da kommen dann eine Zeit, wo Gott ihr König ist. Aber dann tun sie, was recht war, in ihr eigenes Auge. Die folgen nicht mehr nach Gottes Wort, die folgen nicht mehr, was Gott zu sagen hat, die haben es alles vergessen und die tun einfach, was gut in ihren eigenen Augen war. Da kommt immer wieder ein Richter und die bringt sie dann wieder zurück zum Gott und dann, wenn der abstirbt, dann geht dem Zyklus wieder durch. Und dann letztendlich, hat das Volk Israel dann mal herumgeschaut und sagt, na, all die anderen Völker der Welt, der hat alle einen König, wir wollen auch einen König haben. Und das sagt Gott auch, aber ich bin deine König. Nee, wir wollen gerne einen menschlichen König haben, der wir anschauen können, den unsichtbaren Gott. Das wollen wir jetzt nicht mehr, wir wollen da jemanden haben. Und so lasst dann Gott auch da einen König kommen. Zuerst der Saul, der kein Herzen hat für Gott, dann der David, der total Gott geweiht war, und dann kam Salomo. Und der hat richtig gut angefangen. Der sagte, ja, ich will genauso sein wie David, mein Vater, ich will Gott geweiht sein, aber der ist dann abgelenkt geworden. Seine viele Frauen, den vielen Götzen, Tempeln, die er dann auch gebaut hat und alles drum und mögliche, da sagt er dann auch am Ende seines Lebens in Prediger 12, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. das ist am Ende seines Lebens, Ende des Buches des Prediger, da sagt er dann, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Der weiseste Mann auf Erde, der alles ausprobiert hat, der alle Löcher in sein Leben auch mit alles versucht hat zu stopfen, hat am Ende sein Leben erkannt. Ohne Gott geht nichts. Ich muss Gott fürchten. Seine Gebote, die er für uns da geschrieben hat, die muss ich nachfolgen. Gott will gerne eine Beziehung zu mir haben. Fürchte Gott, halte seine Gebote. All der Rest von seinem Leben, alles, was er ausprobiert hat, war Nichtigkeit. Und das sieht man immer wieder durch Prediger. Sogar der kleine Propheten, meistens die weiße Seite in deiner Bibel, da schreiben die Propheten immer wieder genau das Gleiche. Und die schreibt dann Amos in Kapitel 2, Vers 4, so spricht der Herr. Wegen drei Verbrechen von Juda und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie das Gesetz des Herrn verworfen und seine Ordnungen nicht gehalten haben und ihre Lügen Gottes sie verführte, denen ihre Väter nachgelaufen sind. Warum? Was war das Botschaft von Amos? Sie haben Gott verlassen. Und deswegen kommt dann auch das Gericht Gottes, genau was Salomo gesagt hat. Wenn man Gott nicht fürchtet und sein Gebot nicht haltet, wird man gerichtet werden. Und in Amos, da sieht man auch, der sagt dann auch, hey, pass auf Leute, das Gericht kommt. Ihr habt Gott verworfen. Und dann kam auch tatsächlich das Gericht über das Volk Israel. Auch in das Neue Testament sehen wir genau das Gleiche, dass Menschen immer wieder von Gott abkehren. In Epheser 4, Vers 20, da steht dann auch, ihr habt aber den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, wie ihr früher wart, in Sünde, aus Ungläubigen, weg von Gott, den alten Mensch abgelegt habt, der sich durch den betrügerischen Begierde zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurem Gesinnung und den neuen Mensch angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, das stellt jetzt Paulus jetzt eine Darstellung und sagt, wir waren alt, das Alte haben wir abgezogen. Die alte Kleidung, die zieht man ab und die entweder spendiert man oder wenn sie richtig dann alt sind, dann schmeißt man die weg. Wir haben jetzt als neue Mensch das Neue angezogen. Das Neue ist dann auch das Wahrhaftige, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott möchte jetzt, dass wir heilig sind, wie er heilig ist. Und dies ist ein Prozess, worauf wir dann immer auf Gott schauen und sagen, okay Gott, was willst du jetzt von meinem Leben haben? Was willst du jetzt von mir haben? Und es ist genau das Gleiche, was man ins Alte Testament sieht. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das Neue Testament, genau das Gleiche. Fürchte Gott. Seid heilig. Wie der wahrhaftige, gerechte Gott. Als Christ sind wir dann auch neu. Wir haben etwas anders. Und vielleicht sitzt du heute Morgen da und denkst, ja, Marc, was du alles gesagt hast, ist nichts Neues. Das weiß ich. Alles, was ich heute Morgen sagen werde, ist nicht neu für uns, für denen, die Christus kennen. Und wir kennen, wir wissen, wir verstehen, dass wir als neugeborene Christen, dass wir eine Beziehung haben. Eine Beziehung muss gepflegt werden. Eine Beziehung, der ist uns so wichtig. Bei mir zu Hause, da habe ich eine Frau, 6 Kinder. Und ich muss da jeden Tag mit meiner Frau reden. Ich muss das nicht auch zwang, aber ich tue das gerne. Ich rede mit meiner Frau, weil meine Beziehung zu meiner Frau ganz wichtig ist. Meine Beziehung zu meinen Kindern ist mir auch wichtig. Ich mache das nicht, weil ich muss jetzt etwas mit Joshua machen. Nein, ich gehe gerne mit Joshua irgendwo hin, weil der ist voll Begeisterung, der sieht die ganze Erde und Welt mit Augen von einem Achtjährigen. Was er da sieht, das ist unglaublich. Und ich gehe gerne mit ihm unterwegs, weil da eine Beziehung ist. Und so ist es genauso mit Gott. Gott will mit uns eine Beziehung haben. Und diese Beziehung muss dann auch gepflegt werden. Realität ist, dass wir uns von Gott und seine Ziele in unserem Leben zu oft ablenken lassen. Wir wissen ja, Gott will, dass wir heilig sind. Aber das ist doch etwas, das wir niemals erreichen können. Stimmt? Aber den Prozess dahin. Ich möchte niemals mit meiner Freiheit streiten. Aber wenn ich dann einmal mit ihr streiten würde, oder es dann eine Auseinandersetzung ist, dann sage ich, okay, jetzt höre ich auf. Es geht einfach nicht. Nee, natürlich nicht. Und da eine Beziehung ist. Ich will auch trotz Streit oder eine Auseinandersetzung oder eine Uneinigkeit in unserer Beziehung, dann sage ich von, okay, weil meine Beziehung zu dir so wichtig ist und ich liebe meine Frau, mache ich trotzdem weiter. Aber zu oft denken wir als Christen oder als Nicht-Christen und schauen wir die Christen an und sagen, ja, die haben versagt. Schluss damit. Brauche ich überhaupt nichts. Oh, Christen, ja, die sind nicht perfekt, die sind so scheinheilig. Aber es geht um den Prozess, weil wir in einer Beziehung sind zu Gott. Und sogar der beste Menschen in der Bibel haben versagt. Und dann gibt es da ein Beispiel von einem jungen Mann, der bei Name Demas war. Ein Beispiel von Demas. Von ihm wissen wir nicht ganz viel, außer dass er dreimal in der Bibel erwähnt worden ist. Das erste, wo wir ihn finden, ist dann auch in Kolosser. Kolosser 4, zum Ende von Kolosserbrief, da schreibt dann Paulus, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. So Demas war auf der gleichen Höhe oder eben als Lukas, der immer mit Paulus herumgefahren ist, herumgereist worden ist, der wir auch in der Apostelgeschichte immer wieder sehen, dass es dann Lukas und Paulus waren und anscheinend war auch Demas dabei. Und Demas war total begeistert und der war voll dabei. Und in der nächsten Abschnitt, im Philemon, Kapitel 1, Ende von der Brief an Philemon, da lesen wir nochmal, es grüßt euch Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Archas, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. So hier gibt es einen Unterschied von Leuten, die er jetzt beschreibt. Er sagt, einer ist ein Mitgefangener, der ist jetzt inhaftiert worden und Epaphras ist zusammen mit Paulus in Gefängnis. Diese anderen Leute, die wir auch in der Apostelgeschichte und durch die Bibel dann immer wieder finden, die waren Mitarbeiter, die waren voll dabei, die haben mitgefeiert, die haben mitgearbeitet, die waren total begeistert von was da gemacht worden ist. Der dritte Abschnitt, der dritte Mal, dass wir Demas dann auch kennenlernen, finden wir in 2. Timotheus 4. Beeile dich, Timotheus, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonika gegangen. Gresens nach Galatia, Titus nach Dalmatien. Das dritte Mal, dass wir dann Demas finden, ist am Ende des Lebens von Paulus. Er schreibt jetzt an Timotheus, komm schnell, bring auch dem Tuch, der mich dann warm halten kann, aber komm schnell war der treue Demas, ist nicht mehr da. Er hat seine Liebe nicht mehr in Christus gefunden. Aber er hat seine Liebe in der Welt gefunden. Seine Prioritäten sind plötzlich anders geworden. Sogar in der besten Missionsreise und Arbeit gab es einen Versager. Jemand, der der Welt liebgewonnen hat und abgehauen ist. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ja, das kann niemandem passieren. Na doch. In der besten Umstände, wo wir alle denken, der Paulus, der ist ein Superchrist. Da war er nicht. Und der sagt auch selber von ihm selber, ich war der Schlimmste von allen. Gab es jemand da, der versagt hat? Liebe zu dieser Welt ist ein uraltes Problem. Selbst zu der Zeit von Paulus. Hast du manchmal oder irgendwann mal oder vielleicht sogar heute Morgen mal gesagt, ja, Gottesdienst ist mir wichtig. Aber wisst ihr was? Den Predigen, ja, ich kriege nicht so viel mehr draus. Meine stille Zeit, ja, das mache ich jetzt jeden Morgen, aber eine halbe Stunde, das habe ich jetzt nicht mehr. So, ich lese nur 5 Minuten und das reicht mir. Das ist mir richtig, in die 5 Minuten, da kriege ich so viel von Gott. In die 5 Minuten, oh, die sind so herrlich. Aber die 5 Minuten, die halbe Stunde, ja, das habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich beeile mich immer so und ich habe so viel zu tun. Ich bin so ausgelastet von der Arbeit, dass ich komme zu Hause und ich muss einfach Ruhe haben. Ich kann es nicht mehr. Und dann mache ich meine Bibel auf und ich schlafe einfach ein, weil ich bin so ausgelastet. Ich bin so in so viele Richtungen werde ich hingezogen. Ich schaffe es nicht mehr. Aber am Sonntag, dann, so oft ich es schaffe, bin ich da. Aber wenn ich so müde bin, dann schlafe ich lieber 20 Minuten länger. Und dann geht es weg und denkt von, ach, schade, ich schaffe es nicht mehr. Aber nächste Woche, dann bin ich voll dabei. Manchmal sagen wir solche Sachen. Oder wir denken solche Sachen. Vielleicht sind solche Aussagen eigentlich ein Merkmal, zu wissen, wo wir geistlich jetzt sind. Gibt es in deinem Leben irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo du niemals genug hättest von Gottes Wort? Wo du so unglaublich gerne in der Gottesdienst warst und du warst so begeistert von der Predigt und dachte von, wow, ich kann nicht warten bis nächsten Sonntag. Du warst so begeistert von Gott, dass deine Beziehung zu Gott mal auf einen Höhepunkt wie niemals zuvor. Du dachtest, ich kann nicht genug von Gott bekommen. Aber heute bin ich so müde. Und ich schaffe es einfach nicht. Denkst du, dass das vielleicht eine Aussage ist, zu wissen, wo du eigentlich gerade stehst? Ist deine Beziehung zu Gott wirklich so wichtig? Haben da andere Sachen in dieser Welt unsere Zeit, unsere Energie, unsere Prioritäten genommen? Und Gott will eigentlich, dass wir heilig werden. Gott will, dass wir ähnlich werden wie ihm. Und dass wenn wir dann versagen, dann haben die Ungläubigen eigentlich recht. Wir sind scheinheilig. Wie wichtig ist Jesus für dich? Weil wir wissen, dass das Evangelium uns erretten kann. Jesus Christus soll uns als Christ so wichtig sein, weil er uns erlöst hat. Wir alle hatten ein Problem. Wir waren so weit von Gott entfernt. Gott ist heilig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir nicht heilig. Wir sind eigentlich genau das Gegenteil. Wir sind so weit von Gott entfernt. Und es ist nichts, das ich machen kann, um dann auch in den Himmel zu kommen. Weil Gott heilig ist und ein heiliger Gott kann Sünde nicht dulden. Aber Gott in seiner Liebe, er weiß seine Liebe zu uns, indem, dass wenn wir noch Sünder waren, wir waren so weit von Gott entfernt, dass er seinen Sohn dann auch zu uns gesandt hat. Dass Jesus Christus für unsere Sünde dann auch gestorben ist, weil der Bibel sagt uns auch, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist, was wir verdient haben. Aber Gott, er weiß seine Liebe zu uns, dass er seinen Sohn am Kreuz gesandt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er begraben worden ist. Aber nach 3 Tagen hat Jesus dann getan, was keiner anderen gemacht hat. Er ist aufgestanden. Er hat den Tod besiegt. Der sitzt jetzt an der rechten Seite Gottes und der betet jetzt für uns, wie wir heute Morgen gesungen haben. Der betet für uns, der fleht für uns, der will mit uns eine Beziehung haben. Und das ist, was Jesus Christus dann auch für uns getan hat. Wer ist Jesus für uns? Der soll dann auch für uns so begeisternd sein, weil er so viel für uns getan hat. So, was ist dann eigentlich die Antwort auf dieses uraltes Problem? Dass wir uns immer wieder von Gott wegdrehen und sagen von, ja, lieber meine Prioritäten, nicht seine Prioritäten. Dem Heiligkeit, ja, das schaffen wir niemals, ich mache dann lieber meine Sache. Was ist eigentlich die Antwort drauf? Da habe ich dann eigentlich 2 Antworten gefunden. Und ihr werdet dann sagen, ja, das ist so einfach. Ist es auch. Das erste ist Gottes Wort. 2. Timotheus 3, Vers 16 steht dann, alle Schrift ist von Gott eingegeben, und nützlich zu Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gutes Werk ausgerüstet. Warum ist es die erste Antwort Gottes Wort? Weil in Gottes Wort haben wir dann auch die Möglichkeit zur Lehre, Unterweisung, zur Rechtweisung. Das brauchen wir manchmal. Und es hilft uns dann, für ein gutes Werk ausgerüstet zu werden. Warum haben wir Gottes Wort? Weil Gott uns seinen Plan, sein Wort auch gegeben hat. Die erste Antwort auf dieses uraltes Problem ist Gottes Wort. So meine Frage ist, wie begeistert bist du von Gottes Wort? Ist nur ein uraltes Buch, das vor 2000 Jahren oder länger geschrieben worden ist und denkst von, ja, so genau muss man das nicht nehmen. Oder du denkst, na, Gottes Wort ist gut, aber all die Andachtsbücher, da finde ich gute Sache, weil es mir alles vorgekaut ist und es ist so einfach und man denkt, ah, das ist das Wichtigste. Aber je mehr man mit Andachtsbüchern auseinandersetzt, desto weiter ist man von Gottes Wort. Haben wir eine Sehnsucht nach Gottes Wort? Da habe ich jetzt vor ein paar Wochen dann dieses Buch gelesen. Es ist eine richtig alte Kopie, aber man kann eine neuere Kopie kaufen. Es heißt Lebensstil, Gottseligkeit von Jerry Bridges. Und da schreibt er zum Schluss, dass das große Problem, das wir als Menschen haben, die kommen in der Predigt, sie hören ein gutes Predigt an, gehen heim. Und manchmal beschweren Leute sich richtig auf ein Predigt von, ach, das war so viel wenig da, ich habe nichts mitbekommen und es war eigentlich nicht ein gutes Predigt. Aber das Problem ist, da schreibt dann Jerry Bridges, schreibt er jetzt, das muss ich jetzt im Zitat finden, wir müssen sicher gehen, dass die geistliche Ernährung nicht nur von der wöchentlichen Predigt abhängt, sondern dass die Jünger auch imstande sind, sich selbst täglich aus dem Wort Gottes zu ernähren. Wir müssen lernen, jeden Tag aus Gottes Wort etwas rauszuholen. Dann nehme ich zum Beispiel meine Beziehung zu meiner Frau. Wie wäre es, wenn ich nur einmal in der Woche mit Leslie reden würde? Und wenn nur einmal, nur 40 Minuten. Was würde passieren? Meiste grinsen von okay, aber so machen wir es mit Gott. Wir sagen, naja, im Gottesdienst, da gehe ich hin und da möchte ich von Gott lernen. Aber unter der Woche, alleine meine Bibel zu lesen, na, das geht nicht. Aber in Gottes Wort, da lernen wir jetzt gerade über Jesus, was Jesus für uns getan hat. Da lernen wir über Gott, da lernen wir über Schöpfung und wie wir dann auch leben sollen und wie wir unsere Leben auch gestalten können und wie wir heilig werden und wie der Gemeinde auch aufgebaut werden muss. Und da lernen wir so vieles und wir sollen begeistert sein von Gottes Wort. Was ist Gottes Wort? Direkt von ihm. Es ist von ihm eingegeben worden. Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir sagen, Gott sagt, und einfach lesen und sagen von, das bewegt meine Herzen. Sogar wenn wir 2., 3., 4. Mose und 5. Mose lesen, ist das Gottes Wort, die langweiligste Bücher in der Bibel, ist das begeisterungswert, weil es Gottes Wort ist. Sind wir begeistert von Gottes Wort? Und meine Beziehung zu Gott hängt nicht nur an der Predigt fest. Der hängt von Gottes Wort ab. Die zweite Lösung ist die Gemeinde. In Epheser, Kapitel 4, Vers 11, da steht, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirte und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu vollen Mannesreifen, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Warum haben wir die Gemeinde? Naja, wir haben da die Aposteln, wo mit die Gemeinde angefangen hat. Dann hatten wir die Propheten, die das Wort dann auch weitergegeben haben. Die Evangelisten, die dann evangelistisch unterwegs sind. Dann haben wir auch die Hirte und Lehrer, den Pastoren oder Ältesten in der Gemeinde. Wofür haben wir die? Zur Ausrüstung der Heiligen. Zur Ausrüstung von uns, die da sind. Warum sind wir da? Für das Werk des Dienstes. Die Gemeinde hängt nicht nur von Ältesten und Propheten und Aposteln und das Ganze zusammen. Die Gemeinde hängt zusammen, weil die Heiligen in der Gemeinde ihr Werk tun, wozu sie ausgerüstet sind. Deswegen gibt es die Gemeinde. Und warum? Für die Erbauung des Leibes Christi, damit wir am Ende zu voller Mannesreifen, zum Vollmaß des Wuchses, des Fülle Christi. Warum haben wir die Gemeinde? Damit wir heilig werden. Damit wir voll Christi sind. Deswegen gibt es die Gemeinde. Wie Simon heute Morgen gelesen hat von Armin Bauerhofer. Die Gemeinde ist da, damit wir Christus groß machen. Und wir haben in die Gemeinde ganz viele Möglichkeiten zu wachsen. Wir haben Gottesdienst. Aber deswegen wird auch jeden Sonntag während die Ansagen dann auch die anderen Möglichkeiten dann gegeben, womit wir dann die Auferbauung, die Zurüstung, die Möglichkeit haben, uns dann aufzutanken, aufzubauen, damit wir voll werden mit Christus. Hier in dieser Gemeinde haben wir Frauengebet. Wir haben die Frauentreffen, die, glaube ich, einmal im Monat sich treffen. Wir haben Bibelstunde am Mittwochabend, Männergebet, wir haben Männerbergwanderungen, wir haben Young at Heart, die jungen Erwachsenenarbeit, wir haben Jungschar, wir haben Kindergottesdienste. Wir haben so viele Gelegenheiten, wo wir zusammenkommen können, um gegenseitig einander aufzubauen, damit wir als eine zusammengestellte Gruppe Vollmaß des Wuchses, des Fülle Christi sind. Damit wir auf dieses Prozess nach Heiligkeit sind. Damit wir eines Tages genauso wie Christus sein werden. Dieses Problem, dass wir abgelenkt werden, von was Gott uns haben möchte, ist ein uraltes Problem. Es ist ein Problem, der an jeder von uns trifft. Wir werden so einfach abgelenkt. Und die Frage ist, nehmen wir dann auch die zwei Antworten, die die Bibel uns gibt, dann auch wirklich wahr? Meine persönliche Beziehung mit Gottes Wort und mit Gott. Sind wir davon begeistert oder hängen wir nur am Sonntag dran und sagen von ja, das reicht mir, das trägt mich dann die ganze Woche durch bis nächsten Sonntag und dann tanke ich wieder ein bisschen auf und es geht einfach, das läuft einfach so weiter. Oder bin ich so begeistert von Gottes Wort, dass ja, der Predigt ist gut, aber meine Zeit mit Gott, meine Zeit intensiv in Gottes Wort, weil ich so begeistert bin, was Jesus in mein Leben getan hat. Zweite Antwort ist, wir haben die Gemeinde. Wir können das christliche Leben nicht alleine. Da gibt es in der ganzen Bibel so viele Abschnitte, wo es sagt, dass wir miteinander das Leben auch tun müssen. Deswegen sind wir auch zusammen. Ja, wir haben Gottesdienst, aber dann gibt es so viele andere Möglichkeiten. Und nimmst du diese Möglichkeiten wahr? Weißt du, was da alles an Möglichkeiten in der Gemeinde sind? Dass da Jüngerschaft stattfindet, dass da so viele Gelegenheiten sind, um einfach da unter der Woche zusammen das christliche Leben zu tun. Aber wir müssen es gemeinsam tun. So, die Frage ist, erstens, hast du eine Beziehung überhaupt zu Gott? Wenn nicht, dann lade ich dir gerne heute ein, diese Beziehung einzugehen. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast und wenn du so eine Beziehung zu Gott hast, ist es nur 40 Minuten am Sonntag? Oder ist es dein Lebensstil, wo du tatsächlich jeden Tag Zeit mit Gott verbringst? Zweite Frage ist, bist du auf diesem Weg, heilig zu werden? Und das ist eigentlich das Ziel, das Jesus für uns hat, dass wir eines Tages in die Fülle Christi sind. Deswegen ist die Gemeinde da. Deswegen haben wir Gottes Wort, dass wir voll Christus sind. Wer ist Christus für dich? Lass uns zusammen beten.